Hallo und herzlich willkommen zum CX Magic Podcast. Automation trifft auf Kundenerlebnis, ein Podcast von Adesso. Heute spreche ich mit unserer Marketing Strategy Unit bei Adesso über die Möglichkeiten mit KI im Martech Stack. Inhalt sind konkrete Anwendungsfälle, Wege von der Strategie bis zur Umsetzung und konkrete KPIs zur Messbarkeit des Erfolges. Ich bin Simon, Senior Manager bei Adesso und Podcast Host von CX Magic. In dieser Folge ist Marielle Blümecke zu Gast. Als Consultant für Marketingstrategie verantwortet sie viele Projekte in Frühphasen unserer Online-Marketing-Kunden. Herzlich willkommen, Marielle.
Hallo Simon, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
Ich freue mich auch. Toll, dass das geklappt hat. Magst du dich kurz vorstellen?
Gerne. Ich bin Marielle Blümecke, lebe in Köln und arbeite als Strategy Consultant bei Adesso in unserer Digital Experience Unit. Ich bin jetzt seit mehr als 4 Jahren in der Beratung tätig, mit einem Schwerpunkt auf Marketing und Vertriebsthemen. Und in meiner Rolle unterstütze ich Unternehmen dabei, strategische Fragestellungen zu beantworten. Zum Beispiel, wie können diese sich im Markt positionieren, neue Wachstumsfelder erschließen oder auch interne Strukturen und Prozesse effizienter gestalten, worum es auch heute zum Teil in der Podcast-Folge gehen wird. Außerdem ist mir besonders wichtig, dass die Strategien zum jeweiligen Unternehmen passen. Das heißt, mein Anspruch ist es nicht, ein weiteres theoretisches Konzept zu entwickeln, sondern wirklich praktische, umsetzbare Lösungen, die echten Mehrwert schaffen. Und genau, vielleicht noch 2 Fakten zu mir. Was mache ich gerne in meiner Freizeit? Ich bin am liebsten draußen, habe einen Hund, bin gerne in der Natur und gehe vor allem gerne wandern, besonders gerne in Österreich. Zudem gehe ich gerne noch regelmäßig klettern und bouldern.
Schaffst du es denn, morgen in Österreich wandern zu gehen? Wir haben uns ja eben kurz im Vorgespräch zu dieser Folge darüber unterhalten, dass wir uns beeilen müssen, weil du gleich noch einen Flieger kriegen musst, um zu einem Kundeneinsatz nach Österreich zu kommen. Schaffst du es da auch ein Stück zu wandern? Sind die Wanderschuhe eingepackt?
Die haben leider nicht ins Handgepäck gepasst. Ich glaube aber auch, dass mein Fokus ein etwas anderer dann morgen Abend sein wird, wie dann den Tag über wandern gehen zu können.
Na gut, hätte ja sein können. Du, unser heutiges Thema. Wir wollen sprechen über Gen-AI, das Thema, was seit 2-3 Jahren in aller Munde ist, vor allem mit einem Fokus auf den MarTech-Stack. Also wie können wir generative KI im Marketing-Automation oder überhaupt im Marketing-Technology-Stack einsetzen? Und vor allem du als Strategin, als diejenige, die unsere Kundinnen und Kunden häufig in Frühphasen berät, die eher strategisch den Horizontstütz im Blick hat, wie wir denn von solch einer Strategie in die Umsetzung kommen können? Und wenn du über das Thema nachdenkst und wir jetzt gar nicht mitten am Tag in Köln mit Blick auf den schönen Rhein säßen, sondern uns um Mitternacht getroffen hätten bei einem kühlen Getränk, wie hättest du mir denn da das Thema erklärt?
Ja, Simon, das ist eine sehr gute Frage. Und um ehrlich zu sein, bin ich sehr froh, dass ich mich schon etwas auf den Podcast vorbereiten durfte, weil das ist, glaube ich, die schwierigste Frage gewesen, die ich heute beantworten darf. Ich habe mir aber was überlegt. Und zwar, Simon, stell dir vor, du bist auf einer Party, auf der wir uns jetzt getroffen haben. Mhm. Und der Marketing, das ist so ein richtig guter DJ. Und der DJ weiß schon, was das Publikum will. Wann es an der Zeit ist, die Stimmung einzuheizen oder auch mal einen ruhigen Song zu spielen.
Das kann ich mir übrigens sehr gut vorstellen, denn wenn man so im Marketing schon seit langer Zeit arbeitet, dann weiß man, richtig gutes Marketing ist schwer zu finden, also richtig, richtig gutes. Und ähnlich ist es auch bei DJs, ehrlicherweise, ne? Weil so richtig gute DJs, ich glaube, da kann jeder dann eine Hand abzählen, auf welchen Partys er oder sie schon mal war, wo so ein richtig guter DJ das Gefühl hatte. Ne?
Auf jeden Fall.
Gute Analogie bis hierhin, ich höre weiter.
Und jetzt stell dir vor, der DJ, der braucht ja auch das DJ-Pult, mit dem er seine Ideen in Sound verwandelt. Und genau so kannst du dir das im Grunde mit MarTech vorstellen. Das heißt, Marketing ist der DJ und die Technologie ist das DJ-Pult. Mhm. Und es geht darum, wie beides zusammenspielt, um ein perfektes Erlebnis auf der Party zu schaffen. Das heißt in Unternehmenssprache, um Marketing effizienter und zielgerichteter zu machen, braucht es auch verschiedene Systeme, wie zum Beispiel ein CRM-System, Marketing Automation und noch viele weitere. Und diese sollten im besten Falle miteinander gut kommunizieren. Und darum geht es in MarTech, dass natürlich auch diese verschiedensten Technologien smart eingesetzt werden, dass sie vor allen Dingen auch datengetriebene Entscheidungen treffen können und dass man Kampagnen viel genauer auf die Bedürfnisse der Zielgruppen abstimmen kann. Und jetzt schaffen wir noch die Überleitung zu GenAI, weil GenAI ist im Grunde kein weiteres Tool in deinem DJ-Setup.
Auf meinem Pult.
Genau, sondern es ist, kannst du dir vorstellen, wie ein intelligenter Assistent. Und wenn wir uns nochmal den DJ vor Augen führen, dann hilft AI nicht nur die Songs zu mixen, sondern AI versucht auch zu verstehen, was letztlich mein Publikum, also die Leute, die mir als DJ zuhören, brauchen, um wirklich richtig Stimmung auf der Party zu haben. Und vielleicht das nochmal ganz konkret in einem Beispiel zu bringen. Stell dir vor, du tanzt auf der Party und plötzlich läuft genau dein Lieblingssong, obwohl du ihn dir gar nicht gewünscht hast. Und das ist letztlich MarTech mit AI, Technologie, die erkennt, was deine Zielgruppe will, bevor sie es überhaupt ausspricht.
Okay, verstehe. Sehr coole Analogie. Die Personen, die wir in den Podcast einladen, wissen ja vorab, dass diese Frage gestellt werden wird. Wir versuchen ja, das Gespräch bewusst lose zu halten und uns nicht bewusst an Fragen lang zu hangeln. Aber diese eine Frage stellen wir jedes Mal. Und ich finde es immer wieder toll, mit wie viel Kreativität die Personen in den Podcast kommen, wie viel Mühe sich die Personen geben, um diese erste Frage zu beantworten, diese Hürde mal direkt zu nehmen, um in den Podcast sympathisch einzusteigen. Ist dir geglückt? Vielen, vielen Dank. Ich kann es mir gut vorstellen, dass wir gerade auf einer Party stehen und da über den DJ und sein Pult sprechen. Und das in der Analogie mit GenAI und MarTech funktioniert. Danke dir.
Sehr gut.
Dann lass uns jetzt mal von der Analogie wegkommen hin zu unserem eigentlichen Thema. Mal so ganz generell gefragt, welche Rolle glaubst du denn, spielt KI aus deiner Sicht in einer modernen Marketing-Automation-Strategie? Also jetzt gar nicht im Operativen, der DJ steht da, sondern strategisch gedacht, was macht KI da?
Ja, GenAI spielt bereits jetzt eine ganz zentrale Rolle und eigentlich für mich auch gar nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, man kann das so ein bisschen vergleichen wie früher mit dem Internet, als das aufgekommen ist. Da waren viele Personen zunächst auch noch skeptisch, aber auch das Internet hat es geschafft, bestehen zu bleiben. Und ich glaube, so wird es auch mit GenAI bleiben. Wir sehen heute schon, dass die Kunden immer mehr Personalisierung auch erwarten. Bedeutet, sie wollen natürlich jetzt nicht, wie wir das vielleicht aus dem früheren Marketing kennen, mit dem Gießkannenprinzip, eine Kampagne, die sehr generalistisch gehalten ist, sondern sie wollen wirklich, dass ihre konkreten Bedürfnisse und Herausforderungen angesprochen werden. Und da kann natürlich KI bereits heute auch schon helfen.
Man hat das natürlich auch ohne KI früher hinbekommen. Ne? Also ich weiß mal, ohne KI, ohne GenAI. Ne? Also das Thema GenAI ist ja das, was vor allem seit 2-3 Jahren so im allgemeinen Sprachgebrauch als KI irgendwie betitelt wird. KI gibt es natürlich schon viel länger. Aber klar, es gab immer schon Unternehmen, die das hingekriegt haben, auch ohne GenAI, mit viel, mit vielen Ressourcen oder mit guten Ideen, mit viel Kreativität, Personen persönlich abzuholen, ne, oder ihre Kundinnen und Kunden oder Interessenten persönlich abzuholen. Und genau, da hat sich so ein Gewohnheitseffekt eingestellt. Ne? Also jeder, der schon mal irgendwie so auf, weiß nicht, About You oder so geshoppt hat, ne, der oder die Person weiß, wie gut das sein kann, dass das Kaufverhalten analysiert wird und dass mir deswegen gute Sachen oder für mich passende Sachen vorgeschlagen werden. Ich habe das Gefühl, da kann ich eigentlich immer shoppen, da finde ich immer was, was mir gefällt. Naja, weil mir ja genau das vorgeschlagen wird. Ne? Genau, da kann KI bei helfen.
Genau, und da vielleicht noch mal anzuknüpfen. Wir sehen das schon ganz stark im B2C-Kontext. Das lässt sich aber natürlich auch auf das B2B-Umfeld adaptieren. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Herausforderung auch noch mal für die Unternehmen, weil das natürlich etwas komplexer ist wie im Bereich B2C, beziehungsweise die Unternehmen müssen natürlich auch noch wesentlich mehr lernen.
Ja, obwohl es ja auch da einfach um Menschen am Ende geht. Ne? Also, wir sagen immer B2B, wir machen ja zwei Businesses-Geschäfte miteinander, aber am Ende ist das ja ein Mensch in Business A und ein Mensch in Business B oder Menschen, ne, in den beiden Businesses.
People-Business.
Von daher ist es ja nachvollziehbar, dass dort auch persönliche Vorlieben oder Interessen oder Erwartungshaltung eine Rolle spielen.
Absolut. Genau. Und wir sehen heute schon, dass KI vor allen Dingen stark, oder ich glaube gerade im Marketing wird KI auch sehr stark mit der Erstellung von Texten oder der Erstellung von Bildern assoziiert. Aber, sagen wir, GenAI geht natürlich weit darüber hinaus. Das heißt, Man kann auch heute schon einzelne Kampagnen von der Entwicklung eines Go-to-Markets hin zu wirklich E-Mail-Kampagnen, aber auch Social-Media-Posts gehen. Und wenn man sich da nochmal vor Augen führt, das Thema, natürlich konnte man das früher auch schon machen, auch ohne Gen AI, das geht natürlich deutlich schneller.
Mhm. Wenn du über Schnelligkeit sprichst, was sind denn so klassische Quick Wins aus deiner Sicht, wenn du jetzt an so einen konkreten Anwendungsfall denkst, Gen AI, MarTech, was ist ein Quick Win?
Ja, ich glaube, ein Quick Win, was ich schon gesagt habe, ist vor allen Dingen die Erstellung von den Inhalten. Und wir sehen, dass da natürlich vor allen Dingen viel ChatGPT auch genutzt wird. Mhm. Aber auch die einzelnen Marketing-Automation-Lösungen haben ja bereits schon KI implementiert, auch so dass da auch die KI-Funktion in den jeweiligen Tools genutzt werden kann. Und das ist letztlich so ein bisschen auch der Quick-Win. Das heißt, wie kann man auch bestehende KI- oder Gen-AI-Applikationen in den Tools sinnvoll nutzen und effizient einbinden?
Vielleicht liegt es ja auch daran, ne, dass wir, also du hattest ja eben nochmal gesagt, dass Content-Erstellung und Generieren von textuellen, visuellen Inhalten oft gleichgesetzt wird mit KI oder mit sogar mit Gen-AI. Und vielleicht, weil es eben so ein Quick-Win ist aus unserer Sicht, ist auch vielleicht das der Grund, dass das in der breiten Masse als prototypisch gesehen wird. Ne? Weil wir natürlich oft erstmal in Quick-Wins denken, ne? Was wir tun, soll sich vielleicht schnell monetarisieren. Und dann denkt man erstmal an etwas, was schnell mir auch einen Wert schafft, ne? Bevor ich vielleicht langfristig denke.
Ja.
Aber wenn wir langfristig denken und du schon sagst, naja, mehr als jetzt reine Effizienzgewinn in der Texterstellung, sei es die E-Mail-Betreffzeile oder was auch immer, die ich mir jetzt irgendwie automatisiert generieren lasse, was siehst du für langfristige Hebel als Anwendungsfall?
Ja, ich sehe vor allen Dingen langfristig die Hebel, dass man, ja, wir sind ja beim Thema Strategie, dass man sich vor allen Dingen einmal auch anschaut, was möchte ich denn überhaupt erreichen mit der KI? Was ist der Use Case? Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie wir KI heute schon einsetzen können. Das heißt, gerade bei dem Thema Daten, wir können heute schon die großen Datenmengen, die wir haben, intelligent mithilfe von GenAI analysieren lassen und die mit dank der KI Muster aufzeigen lassen, die dann natürlich wiederum helfen, dass wir unsere Zielgruppe viel genauer verstehen und entsprechend natürlich dann auch die Marketingmaßnahmen auf die Zielgruppe nochmal besser aussteuern können. Das heißt, da sind wir wieder beim Thema Personalisierung, aber in einem wesentlich größeren Maßstab.
Ja, nochmal. Ist auch eine Chance, glaube ich, ne, für Unternehmen.
Absolut.
Ich meine, den Quick-Win jetzt irgendwie, ich sag mal, jetzt quick and dirty an mein E-Mail-Marketing-System, ein KI-Tool dran stöpseln oder das, was vielleicht schon ein Built-In gibt, zu verwenden, um meine E-Mail-Betreffzeilen zu personalisieren oder meine Texte variieren zu lassen. Okay, geschenkt. Aber wenn ich es langfristig dann vielleicht skalieren möchte und es strategisch denke, dann liegt darin ja auch die Chance, dass ich mich neu standardisiere, dass ich meine Datenstruktur nochmal überdenke und ich mir überlege, okay, welche Daten habe ich denn, welche kann ich welchem System zur Verfügung stellen und welche Daten sind denn für mich so essentiell, als dass ich darin vielleicht Muster erkennen möchte oder Ausreißer erkennen möchte, die ich vielleicht händisch menschlich gar nicht mehr sehen kann.
Genau, ja. Und darüber hinaus, was ich besonders spannend finde, geht es natürlich auch in die Predictive Analytics. Das heißt, wir können tatsächlich auch heute schon sehen, so Prognosen, was möchte der Kunde, vielleicht du hattest es vorhin schon angesprochen mit About You, was interessiert vielleicht den Kunden, was kauft er wahrscheinlich, wann springt er ab und auf welches bestimmtes Angebot reagiert er? Mhm. Und ich glaube, B2C ist da schon sehr gut unterwegs. Und da sind wir auch wieder beim Thema B2B. Die haben natürlich einiges auch mit aufzuführen.
Ja, obwohl es auch ein Wahrnehmungsthema ist. Ne? Ich glaube, es gibt auch richtig gute B2B-Unternehmen, die das schon richtig gut umsetzen. Aber man kriegt da so als Konsumentin, als Konsument nicht immer so viel von mit, ne? Wenn man nicht gerade irgendwie in der Branche ist. Aber wie gehst du denn vor, wenn jetzt eine Kundin, ein Kunde von uns sagt, Mensch, KI im Marketing, Quickwins, lange Hebel, alles, euch alles verstanden, finde ich gut. Was sind denn diese ersten Schritte, um die Quickwins zu erheben oder zu identifizieren oder auch überhaupt eine Strategie zu entwickeln?
Hier müssen wir ganz stark differenzieren. KI ist zwar in aller Munde, Das heißt aber noch nicht, dass unsere Kunden auch schon die Use Cases kennen, wie sie überhaupt KI anwenden wollen oder implementieren wollen. Das heißt, wir haben ganz oft mit Kunden auch zu tun, die sagen, oder auch in Ausschreibungen sehen wir das, der Kunde sagt, ja, KI, ich glaube, das ist auf jeden Fall langfristig auch eine coole Technologie, die wir definitiv berücksichtigen sollen. Aber so einen richtigen Use Case habe ich noch gar nicht, wie ich die KI überhaupt anwenden möchte. Das heißt, da geht es dann vor allen Dingen darum, und das machen wir meist mit so einem KI-Workshop, dass man überhaupt erstmal diese Use Cases identifiziert, gemeinsam mit dem Kunden. Und dann auch Ziele definiert. Was möchte ich denn damit erreichen, damit wir am Ende natürlich auch den Mehrwert haben? Weil KI-Lösungen, Tools gibt es viele, aber die natürlich sinnvoll zu integrieren, das ist letztlich so ein bisschen auch die strategische Kunst dahinter.
Da kann ich mich wahrscheinlich über mehrere Wege irgendwie nähern. Ich könnte mal einerseits anschauen, okay, was bietet mir KI für neue Möglichkeiten, die ich bisher vielleicht aus Ressourcenmangel noch nicht mich getraut habe anzugehen? Oder aber, was sind aktuelle Pain Points? Also wo stolper ich aktuell? Was tut richtig weh? Wo kann mir da vielleicht KI helfen? Also dieses effizienter werden, also Pains irgendwie zu Gains machen versus neue Dinge tun.
Genau, und all das brechen wir dann in dem Workshop auf, sodass wir dann am Ende wirklich konkrete Use Cases auch identifiziert haben. Und dann muss es natürlich darum gehen, diese Use Cases entsprechend auch umzusetzen.
Genau, und die schmeißt ihr dann auf eine Roadmap gemeinsam mit dem Kunden oder wie geht ihr dann weiter vor?
Genau, das kann natürlich sein, dass man, wie du schon gesagt hast, vielleicht aus Effizienzgründen oder weil mir da eine Stelle fehlt, gerade in der Content-Erstellung, dass da jetzt KI erstmal am schnellsten auch Abhilfe schaffen kann, beziehungsweise Abhilfe ist das falsche Wort. Ich glaube nicht, dass KI ganze Arbeitsplätze ersetzen kann, aber zumindest ist es mal ein guter Assistent, so würde ich das behaupten. Und dann würde man entsprechend schauen, so ein bisschen auch auf einer Matrix, wo habe ich vielleicht die besten Erfolge erstmal und die schnellsten und würde das entsprechend mit dem Kunden dann gemeinsam priorisieren und, wie du gesagt hast, auf eine Roadmap setzen. Und dann ist natürlich auch immer mal das Thema Zeit, Ressourcen und das Budget spielt natürlich auch nochmal eine Rolle.
Ja gut, klar. Ja, und vor allem, wenn es halt so zielgerichtet ist. Einige Kundinnen und Kunden sagen ja, vielleicht möchte ich eine gewisse Präsenz bis zu einer vielleicht Messe oder sowas haben, dann ist das so sehr extrinsisch getaktet und dann gibt es einfach die Deadline. Andere sagen, okay, in diesem Geschäftsjahr habe ich nur das Budget, also möchte ich das bitte, bis das und das, bis dann und dann fertig haben. Also es gibt ja so verschiedene Taktgeber, ob intern oder extern. Genau, verstehe.
Und dann vielleicht nochmal der andere Use Case. Das kann natürlich auch sein, dass wir einen Kunden haben, der schon eine konkrete Vorstellung hat, wie er KI oder was er für einen KI-Use Case umsetzen möchte. Und da würden wir natürlich ganz anders dran gehen. Das heißt, da würden wir auch einmal, natürlich auch strategisch dran gehen. Wir würden einmal analysieren, was nutzt er schon auch für Tools, wie ist sein Matrix-Stack und entsprechend dann wird eine Strategie einmal erstellt, dass wir wirklich auch da sicherstellen können, dass nicht nur die KI irgendwie implementiert wird, sondern strategisch sinnvoll.
Und oft, ich meine, ich war jetzt ein paar Mal zu Gast bei solchen Workshops, von daher habe ich ganz, ganz nah erfahren können, dass diese Sinnhaftigkeit ja nicht nur auf das betrifft, was kann denn KI für dein eigenes Business tun, sondern auch, was ist hinterher technologisch für dich auch stemmbar. Ja. Also auch das fand ich total schön zu sehen, wie wir bei einem großen B2B-Unternehmen gemeinsam erarbeiten konnten. Was ist denn dein aktuelle Martech Landscape und welche Tools darin hast du und was könnten wir denn jetzt damit auch als Quickwins enablen, bevor wir jetzt nämlich das riesen KI-Transformationsprojekt hier vom Zaun brechen? Lass uns erstmal vielleicht auch dem Top-Management beweisen, dass gewisse Ziele damit erreichbar sind oder dass gewisse Ressourcen noch effizienter eingesetzt werden können oder dass gewisse neue Dinge enabled werden können, bevor wir das komplett aus den Augen verlieren. Und das ist immer so ein ganz schmaler Grat. Einige Unternehmen nutzen KI und sagen, jetzt können wir endlich wieder grüne Wiese denken und alles neu machen. Und wiederum andere sagen, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht 5 neue Tools einführen und alle Daten homogenisieren, bevor ich dann jetzt anfangen kann, mit KI zu arbeiten. Und irgendwo dazwischen liegt oft die Wahrheit.
Ja, und absolut. Und da sind wir ja wieder, was ich auch eingangs gesagt habe, was mir so wichtig ist, dass wir jetzt nicht das ja, vielleicht coolste, modernste Anwendung, wirklich, dass es passgenau für das Unternehmen entwickelt wird und genau das, was du gesagt hast.
Ja, das finde ich immer so spannend. Ich habe es ein paar Mal schon gehört. Ich hoffe, es fühlt sich keiner von den Hörerinnen und Hörern auf den Stips getreten, dass wenn wir eher als so Beratungs-Consulting-Unit irgendwo in ein Projekt reingezogen werden oder irgendwo ein Projekt gewinnen und da reinkommen und wir erstmal den Kunden fragen, ja, was wollten ihr erreichen? Und kommt ja ganz auf die Antwort, das müsst ihr uns auch sagen. Wofür kaufen wir euch denn ein? Ihr müsst uns auch sagen. Und das ist immer genau auch so ein Spannungsfeld, ne? Dass wir eben nicht die AI-Strategie einmal ausgearbeitet haben, irgendwie im stillen Kämmerlein und die jetzt immer wieder rausziehen und aufs Neue verkaufen. Das funktioniert so leider nicht, ne? Wir müssen das schon konkret auf die Unternehmung, auf die Kultur im Unternehmen, auf die Use Cases, auf die Zielsetzung abpassen.
Total. Und jedes Unternehmen hat ja auch nochmal ihre eigenen Vorschriften. Ja. Jedes Unternehmen darf KI gleich nutzen. Und da kommen viele Punkte zusammen, die es einfach gar nicht ermöglichen, eine KI-Strategie einfach aus der Schublade zu implementieren.
Lass uns mal bei dem Thema kurz bleiben. Das finde ich ganz spannend. Also ich habe jetzt verstanden, von Zielen nähern wir uns irgendwie beispielsweise über Pain Points oder grüne Wiese, wie auch immer, zu Use Cases. Und diese Use Cases können wir dann beispielsweise anhand der Unternehmensziele priorisieren, auf den Roadmap packen und ein Unternehmen oder eine Umsetzungsroadmap mit einem Unternehmen entwickeln. Also sprich, so nähern wir uns von strategischen Gedanken hin zu einer operationalisierbaren Umsetzungsstrategie zu einem Projekt.
Ja.
Und dann muss man irgendwie ein Tool auswählen oder gucken, was hat die Landscape schon? Ne? Genau. Gibt es vielleicht schon irgendwo eine Copilot-Integration, weil irgendwie die Unternehmung vielleicht irgendwie ein Outlook 365 oder ein Office 365-Paket irgendwie hat, ne? Und dann können wir darüber schon Dinge tun. Oder gibt es schon ChatGPT irgendwo? Oder gibt es vielleicht ein eigenes GPT-Instanz? Okay, verstehe ich alles. Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, und das ist für mich ja quasi hier so ein wie so ein Pass gewesen, wie eine Flanke, die du mir geschlagen hast. Du hast mir eine Rampe gebaut, indem du sagst, naja, es ist ja schon individuell alleine schon, was dürfen diese Unternehmungen überhaupt? Ne? Und wir sehen immer mehr Unternehmen, die sagen, naja, wir dürfen erstmal gar keine AI verwenden, bevor sie nicht explizit erlaubt ist. Andere wiederum haben AI-Guidelines bekommen, in denen quasi sowas wie, ja, ich sag mal, Leitplanken gebaut wurden. Darin dürfst du dich bewegen. Alles, was außerhalb der Leitplanke ist, bitte einmal mit dem Top-Management absprechen. Das sind ja für uns Hürden in solchen Projekten. Ne? Wenn wir da ankommen, ne, mit all unserem Eifer und nee, jetzt geht's los. Ne? Und dann gibt's erstmal die großen Stoppzeichen. Nee, wir dürfen hier eigentlich gar nichts, aber wir wollen.
Ja.
Kennst du noch mehr solcher Hürden?
Absolut. Viele Unternehmen haben verstanden, dass sie KI brauchen und dass es ein enormes Potenzial bietet. Ich glaube aber, dass viele Unternehmen sich noch wenig Gedanken drum gemacht hat, was das Thema KI oder Gen AI überhaupt mit sich bringt. Das heißt, zum einen sehen wir natürlich einmal die Datenbasis, wo wir vorhin schon mal drüber gesprochen ist, was natürlich möglich ist, wenn wir eine gute Datenbasis haben. Oftmals sieht das leider, muss ich dazu sagen, aber anders in der Realität aus. Das heißt, wir finden oft vor, dass wir starke Silos haben, die in unterschiedlichsten Tools irgendwo gepflegt werden und verteilt sind. Das heißt, da befinden wir uns noch gar nicht bei dem Thema Gen AI, sondern da geht es erstmal darum, überhaupt eine gute Datenstruktur zu schaffen, dass man überhaupt auch mit Mehrwert Gen AI nutzen kann.
Und da geht es ja weniger um diese einmalig benötigten Trainingsdaten, nenne ich sie jetzt mal, um eine AI, die ja schon pre-trained kommt, jetzt auf mein Geschäftsmodell nochmal zu adaptieren, ne, und so zu trainieren, dass die Antworten auf die Prompts auch so sind, wie ich sie irgendwie jetzt erwarten würde. Die könnte ich ja einmalig, ich sage jetzt mal doof, exportieren, importieren, dann so, ne, das ist auch irgendwie dirty, aber dann habe ich die Daten. Interessant wird es ja, wenn wir sowas sagen wie, naja, Mustererkennung oder irgendwelche Ausreißer sollen mehr erkannt werden. Na gut, dann sind das ja aber immer wieder neue Datenströme. Genau. Und wenn ich da jetzt 5, 6 Silos habe und an einer zentralen AI aber irgendwie Fragen stellen und Antworten bekommen, muss ich das ja 5, 6 Mal integrieren.
Richtig.
Und das will ja keiner.
Richtig, aber das ist leider noch die Wahrheit.
Okay.
Genau, das heißt, das ist so auf jeden Fall eine große Hürde. Das andere ist natürlich auch der Faktor Mensch. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, man muss die Menschen mitnehmen. Ich hatte eben auch schon mal gesagt, KI verändert auch die Arbeitsweisen. Das heißt, man braucht natürlich auch eine gewisse Offenheit, Lernbereitschaft und auch Mut, die Dinge neu zu denken. Und da können wir sicherlich auch mit beitragen. Das machen wir auch mit Enablement-Workshops oder machen auch so Prompting-Workshops, um da überhaupt mal so ein Gefühl mitzugeben und den Menschen auch zu sagen, ihr braucht keine Angst vor AI zu haben, weil da gibt's natürlich auch noch viele. Aber das ist auch was, was ich tatsächlich beim Management sehe, bei den Führungskräften, was einfach zentral auch von den Unternehmen gesteuert werden muss. Die Mitarbeiter brauchen Schulungen, es bedarf internes Wissensmanagement und auch eine klare Kommunikation, welche Daten dürfen denn überhaupt genutzt werden und welche nicht.
Ja, ja, genau, um auch da vielleicht so ein bisschen diese Berührungsangst zu nehmen, ne? Dieses, ich mache hier was kaputt, nee, ne?
Ja.
Also, das ist jetzt, also Ende, auch vielleicht Menschen teilweise zu erklären, nur weil du da jetzt etwas tust, heißt das nicht, dass diese Daten, die dort angezeigt werden, also ich sage es mal CRM dann, dass du direkt an den Kundendaten Manipulation betreibst, sondern die werden jetzt erstmal irgendwie jetzt ein Abbild davon, ne? Und irgendwie damit arbeitest du.
Total.
Okay.
Ja, ja, und bei dem Thema sind das Thema auch Datenschutz und Compliance.
Was so ein Showstopper.
Was natürlich auch gerade im Marketing eine zentrale Rolle spielt. Und auch da müssen wir einfach schaffen, dass wir einen natürlich verantwortungsvollen Umgang mit diesen sensiblen Kundendaten kreieren. Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema Leitlinien vom Management. Das heißt, es braucht auch für ein Unternehmen eine übergeordnete KI-Strategie, um genau eben das, was ich eben auch schon mal gesagt hatte, zu klären, welche Daten dürfen denn überhaupt genutzt werden, wie ist die Transparenz sichergestellt und wo gibt es auch klare Grenzen, und das sowohl aus der rechtlichen, aber auch aus der ethischen Sicht, was dann wiederum auch Sicherheit für die Mitarbeiter, Akzeptanz und Vertrauen schafft.
Ja,
und das nicht nur intern gerichtet, sondern auch extern.
Das Thema Datenschutz ist ja, ich meine, klar, KI ist ein disruptives Thema, ne, ist deswegen disruptiv, weil es so viele verschiedene Bereiche in einer Unternehmung oder auch in unserem Leben tangiert. Und das hat ja jetzt, ist jetzt nicht die erste Folge, in der wir über KI sprechen, die auch nicht die erste Folge, in der wir über das Thema Datenschutz stolpern. Beispielsweise Folge 18 mit Maren Nassenstein von Covestro, der hatte da ein ganz spannendes Statement noch gebracht und sagte, naja, vielleicht muss dann einfach mal die Regulatorik, also wenn sich alle immer verbiegen, um eigentlich etwas Gutes zu bewirken, aber man verbiegt sich quasi um Datenschutzthemen drumherum, ob es dann nicht mal angebracht wäre, wie gesagt, ich versuche das gerade zu rezitieren, dass dann der Datenschutz angepasst wird und irgendwie alle drumherum.
Ja.
Ob man nicht für B2B so eine Art, naja, warum müssen wir den Double Opt-in im B2B machen? Kann man nicht einfach sagen, okay, es gibt eine Opt-out. Also die erste Kontaktaufnahme ist erlaubt und ab dann habe ich aber muss ich die Möglichkeit eines Opt-outs geben. Alle, die dann Opt-outen, darf ich nicht mehr ansprechen, alle anderen schon. Also ob es da nicht vereinfachte Möglichkeiten gibt, um wenigstens überhaupt noch Business betreiben zu können, das nicht irgendwie so im Keim zu ersticken. Ja, aber da könnten wir eigene Folgen draus stricken.
Definitiv.
Aber bei all den Hürden, wir machen das ja nicht, weil wir so viel Spaß daran haben, Hürden zu nehmen, sondern viele Unternehmen fragen das bei uns an, weil sie sich davon was versprechen.
Ja.
Trotz der Hürden. Stichwort KPIs kommen da natürlich ins Spiel. Wie messe ich denn dann das, wenn ich die Hürden genommen habe und wirklich etwas auf die Straße gebracht habe? Wie kann ich das denn und den Erfolg daran denn messen? Und hast du da spezielle KPIs? Sind es dieselben wie immer, nur die bewertet man jetzt anders? Wie geht ihr da vor?
Ja, spannendes Thema. Ich liebe ja das Thema KPIs, und alle, die mich in Kundenprojekten erleben, wissen, dass ich da auch sehr großen Wert drauf lege. Es ist natürlich wichtig, egal was wir machen, im Marketing, im Vertrieb, dass wir überhaupt erstmal KPIs messen, um entsprechend auch am Ende überhaupt eine Grundlage zu haben und Erfolge feststellen zu können. Weil auch Gefühl bringt uns natürlich hier nicht weiter.
Ja, und am Ende überhaupt automatisieren zu können. Das ist ja das, was ich immer wieder in meinen Marketing-Automation-Projekten predige. Wenn wir nicht KPI-driven arbeiten, dann werden wir einem System, das automatisch Entscheidungen treffen und welche Sales-Cycles für uns begleiten soll, dem werden wir niemals beibringen, wann es was tun muss. Also irgendwo muss ja ein Trigger gesetzt werden. Das ist ja meistens irgendwo ein Threshold von einer KPI. Von daher.
Ja. Da auch gar nicht nur Automatisierung. Also es beginnt ja auch schon dabei, wenn wir Kampagnen erstellen, wie soll eine Kampagne optimiert werden, wenn wir keine KPIs messen?
Ja, genau. Auf was will ich optimieren? Ja, stimmt. Und das ist auch demnach ein wichtiger Faktor zu sagen, was ist denn genau die KPI, auf die ich optimiere? Und ist es auch diejenige, die mich weiterbringt?
Ne? Ja, genau. Aber um da nochmal den Bogen zu Gen AI oder KI wieder zurückzubekommen, prinzipiell kann man natürlich die Erfolge oder die Effekte von Gen AI auch in den klassischen KPIs messen. Das heißt, man schaut sich da zum Beispiel Conversion Rates an, Cost per Lead, Click-Through Rates oder auch den ROI.
Die Klassiker.
Die Klassiker, genau. Aber man sieht ja dabei, nochmal zurückzuführen zu der Personalisierung, wenn ich es schaffe, den Content personalisierter auszuspielen, dann kann ich auch davon ausgehen, dass ich eine bessere Performance am Ende bekomme.
Und okay, also im Prinzip, ich mache alles so wie bisher, nur lasse meine Inhalte jetzt KI generieren und deswegen habe ich mehr Varianten als vorher in, sag ich mal, derselben Zeit oder so. Und dann müsste ich ja eigentlich erwarten, dass meine Conversion Rates steigen, weil ansonsten müsste ich es nicht machen.
Ja, das ist auch im Thema AB-Testing. Also wir haben das zum Beispiel in der LinkedIn-Kampagne gemacht und haben da wirklich auch mal mit generierten KI-Bildern gearbeitet, die tatsächlich am besten performt haben. Und auch mit Texten. Und man ist natürlich man hat viel schneller einmal so 6 bis 12 verschiedene Anzeigen, die, wenn man da eine Person hinsetzt, die das händisch machen muss. Natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass man das Copy-Paste aus zum Beispiel ChatGPT oder wo auch immer her kopieren sollte und dann das Ganze online stellen sollte. Es bedarf immer noch mal die eigentliche Persona, die drüber schaut. Aber da sind wir halt wieder bei dem Thema Zeit. Ich schaffe es natürlich deutlich schneller.
Ja, klar. Vor allem, wenn ich mir so einen Rapper gebaut habe, vielleicht drumherum. Ne? Also wenn ich gar nicht plain ChatGPT nur, also ich baue mir als Unternehmen so einen Rapper für Social-Media-Posts oder für Anzeigen oder so. Da ist dann einmal so ein Basisprompt hintergelegt. Ne?
Ja.
Das und das darf nicht passieren. So und so soll der Sprech sein, immer siezen. Das und das immer mit verlinken. Bla, was es alles so für typische Themen gibt. Ne? Wenn ich dann da sage, ich brauche jetzt, keine Ahnung, 10 Varianten, ne, für diese Zielgruppe, aber mit dem und der Variante nach dem und dem Interesse bitte verändern. Dann habe ich natürlich ein anderes Time to Market, als wenn das ein Mensch macht. Ne?
Definitiv.
Ein Mensch from scratch macht. So.
Definitiv, ja.
Okay, das ist dann doch wieder der Effizienzgewinn.
Ja, und dann haben wir aber trotzdem auch nochmal andere KPIs, wie das Thema Time to Market, Reduktion von Produktionsaufwänden oder auch Skalierung der Outputmenge, was wir ja eben schon mal gesagt hatten, bei gleichbleibender Qualität. Das heißt, wir haben auch hier dann nochmal das Thema Qualitäts- und Relevanzmetriken, die einfach eine wichtige Rolle spielen.
Okay. Wir haben ja eben schon über Hürden gesprochen. Vielleicht langsam zum Abschluss kommend. Was sind denn, du hast ja eben gesagt, so gerade das Thema Organisation und Kultur, das, was du auch vor allem von dem Management erwartest, dass das mit vorgelebt wird, aber auch mit in die richtige Richtung mitgestupst wird. Hast du da nochmal irgendwie einen Tipp, welche Veränderungen notwendig sind, damit das eben nicht nur dieses Pilotprojekt bleibt, wir versuchen jetzt auch mal KI, wir machen jetzt mal einen Quick-Win, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, sondern ich transformiere das in ein langfristiges Projekt. Ich möchte langfristig Hebel in Bewegung setzen und einen positiven Uplift bekommen. Was muss denn kulturell und organisatorisch getan werden, damit das langfristig akzeptiert wird?
Organisatorisch heißt es vor allen Dingen auch gar nicht davon auszugehen, KI immer in Pilotprojekten zu betrachten, sondern wenn wir jetzt im Bereich Marketing sind, KI auf das gesamte Marketing zu sehen. Das heißt, was kann denn KI innerhalb meines kompletten Marketings machen? Und dafür braucht es natürlich zum einen klare Verantwortlichkeiten, Budgets, die aber auch freigesetzt werden müssen, um auch überhaupt über dieses Pilotprojekt darüber hinaus zu gehen. Und dann aber auch eine zentrale Steuerung, die den Einsatz von KI auch im gesamten, zum Beispiel jetzt Marketing-Kontext, koordiniert, um da entsprechend auch Learnings aus anderen Bereichen zu bündeln und gute Learnings oder gute Erfahrungen auch zu adaptieren und übertragen.
Was ich noch immer schön finde, so als kleine Ergänzung zu der Antwort, ist das Thema mit Fehlertoleranz. Ich meine, klar, jetzt kommen wir natürlich von Beratungsseite und Fehlertoleranz heißt auch immer, es muss Budget da sein, um Fehler zu machen. Damit machen wir uns mal so ein bisschen frei von einer gewissen Qualität unserer Beratung. Das meine ich aber gar nicht damit. Sondern was ich meine ist, das Thema KI ist nicht deterministisch. Also wenn ich jetzt ChatGPT öffne auf meinem Handy und da sage, ich hätte gerne eine Gute-Nacht-Geschichte für meinen Sohn, dann schreibt er mir eine. Mhm. Wenn ich das nochmal prompte, schreibt er mir auch eine, aber eine andere.
Ja.
Obwohl mein Prompt ja der gleiche war. Derselbe in dem Fall sogar. Was ich damit sagen will, ist, oft ist Gen AI nicht deterministisch. Ich kann also vorher gar nicht ein Ergebnis erwarten. Ich muss mich also hier irgendwo da auch mal rantasten. Und ich glaube, wenn dann eine gewisse Fehlertoleranz in so einem Projekt auch vorher mit einfach ja mit erwartet wird, wo man davon ausgeht, diese Fehler sind ein Erkenntnisgewinn und zeigen mir, aha, in die Richtung vielleicht nicht, sondern in die andere Richtung. Ich glaube, dann ist es immer noch etwas, das auch, glaube ich, die Kultur des Unternehmens weiterbringt, wenn man irgendwie versteht, mit der Technologie habe ich Chancen, aber ich habe halt auch Risiken, die ich mal einfach mal auch ertasten kann.
Auf jeden Fall. Und das muss man ja gar nicht nur auf eine Abteilung reduzieren, sondern das ist ja für das ganze Unternehmen relevant. Und einfach diesen Austausch zu schaffen, wie du sagst, dass Fehler auch dazugehören und gar nicht negativ assoziiert werden müssen, das gehört definitiv dazu.
Ja, ist immer das Credo, was wir gerade, wie du es eben schon gesagt, im AB-Testing, in den ganzen typischen AB-Testing-Projekten immer wieder predigen, sagen, ein jeder fehlgeschlagene AB-Test ist ein guter AB-Test gewesen, weil du jetzt genau weißt, mach das nicht.
Ja.
Deine Website wird schlechter, messbar schlechter, wenn du das und das tust.
Ja.
Ist doch super, dass du das weißt. Ja. Stell dir mal vor, du hättest das nie mit dem AB-Test gemacht.
Ja.
Also, ne, sind wir zu sagen, ja, wir haben 20 Tests gemacht und keiner davon hat unsere Performance verbessert. Okay, dann musst du dir ein paar Fragen stellen, aber wenn du 18 Tests davon gesehen hast, die ja eine Verschlechterung bedeutet hätten, perfekt, dann ist doch gut, dass wir das nicht machen.
Ja. Und da halten wieder ab, ihren bitte tragt das auch weiter und behalte nicht nur das Wissen bei dir.
Okay, ja, und nächste Riesenthema für eine Podcast-Folge. Wir haben heute, Marielle, es war wirklich toll, zuerst über die Rolle gesprochen, die KI im modernen Marketing Automation oder vor allem in Strategien hin zu Marketing Automation einnehmen kann. Wie du sagtest, eine ganz klar zentrale Rolle, die so schnell nicht mehr wegzudenken ist. Haben über ein paar konkrete Anwendungsfälle gesprochen, angefangen von typischer Content-Erstellung, wie man sie sich erstmal vorstellen kann, aber auch bei der Hilfe von Segmentierung, bei der Hilfe von Varianten, einfach bei dem Skalieren, bei dem Vervielfältigen von schon bestehenden Inhalten oder von bestehenden Strategien. Wie gesagt, vor allem Segmentierung oder auch Erkennen von Mustern. Also ganz, ganz spannende, klassische Anwendungsfälle, die du auch mit KPIs unterlegt hast. Du sagst, das sind einmal die Standard-KPIs, wie wir sie kennen, die müssen aber eigentlich schon effizienter werden oder aber ich habe neue Dinge, ich kann jetzt sagen, okay, mein Time-to-Market wird einfach besser, weil ich jetzt effizienter sein kann. Dann hast du uns dargestellt, wie du persönlich vorgehst in einem Projekt, um dich von einer Strategie zu einer Operative zu nähern, ne? Über die Ziele, über Use Cases und Pain Points hin zu einer Roadmap, einem Umsetzungsprojekt. Wir haben über ein paar Hürden gesprochen, kulturelle Hürden, organisationale Hürden, Compliance, Datenschutz, was darf ich nicht. Und nicht zuletzt haben wir noch über die Veränderungen, die auch vielleicht aus dem Management vorgelebt werden sollten, gesprochen, damit man eben nicht nur ein Pilotprojekt macht, sondern damit man wirklich so sagt, das ist eigentlich ein langfristiges Thema, das kommt so schnell nicht weg. Ne? Und wenn der DJ beim nächsten Gig oder bei der nächsten Hochzeit oder bei was auch immer er dann gebucht wird, ein noch besserer DJ sein möchte, dann sollte er neben seinem DJ-Pult und seiner Erfahrung und seinem Gespür für die Musik, die jetzt gerade gebraucht wird, um entweder die Menge zum Ausrasten zu bringen, den Assistenten neben sich wertschätzen, der vielleicht doch nochmal ein paar hilfreiche Tipps gibt, ohne ihn komplett obsolet zu machen.
Sehr gut zusammengefasst.
Vielen Dank. Was wünschst du dir denn für die Zukunft des besprochenen Themas? Was wünschst du dir für Gen AI im MarTech-Stack?
Ich würde mir wünschen, dass Gen AI über die reine Content-Erstellung hinausgeht. Das heißt, dass wirklich auch vom Management nicht nur dieser eine Use Case vorgelebt wird und nur in diesem einen Use Case gedacht wird, sondern dass man wirklich das wahre Potenzial von KI ausschöpft und ja einfach die kompletten Marketingprozesse intelligenter macht.
Hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, ich sehe KI als Chance, das Marketing neu zu denken und es nicht nur effizienter zu machen. Und würde da an unsere Zuhörer appellieren, wie wir es eben auch schon gesagt haben, zu testen. Testen, Fehler zu akzeptieren und diese auch weiter zu geben im Team. Nur so kann meiner Meinung nach am Ende auch wirklich ein echter Mehrwert entstehen und genau, Fragen stellen.
Was ist denn, wenn die Hörerinnen und Hörer dir eine Frage stellen wollen? Wie erreichen sie dich am besten?
Dann dürfen die mich sehr gerne über LinkedIn einmal anschreiben. Marielle, ich weiß, der Name ist nicht so common. Das heißt Marie und dann ein L dahinter, Blümeke. Dann solltet ihr mich auf jeden Fall finden oder einfach vernetzen.
Genau, und wer das Pattern bei den E-Mail-Adressen von Adesso rausgefunden hat, Vorname, Punkt, Nachname, will ich auch dort erreichen. Ich dachte, du Marielle mit Marie und dann ein L hinten dran beschreibst. Ich hätte gesagt, das ist wie Ariel mit einem M davor.
So kann man das auch sagen, ja.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist.
Vielen Dank, Simon, für die Einladung.
Und viel Erfolg in Österreich.
Dankeschön.